Ihr hört den Podcast Wissen schaffen mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zur Sendung Wissen schaffen, heute mit einer Sondersendung zum Weltradiotag 2025. Dieser steht in diesem Jahr unter dem Motto Radio und Klimawandel. Durch die Sendung führt euch Nadine Zeitler, schön, dass ihr dabei seid. In dieser Stunde werden wir uns mit Klimajournalismus beschäftigen und passend zum Thema habe ich Dr. Ina Knobloch eingeladen. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, promovierte Biologin und Filmproduzentin, lebt in Frankfurt und Costa Rica und setzt sich seit Jahrzehnten für den Tropen- und Artenschutz ein. Herzlich willkommen, Ina. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen, Nadine. Danke für die schöne Einführung. Und ja, ich setze mich tatsächlich auch seit Jahrzehnten für den Klimaschutz, also für die Faktoren, die das Klima beeinflussen und den Umweltschutz hier auch in unserer Region ein.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, der Klimawandel ist und bleibt eines der drängendsten Themen und Probleme unserer Zeit und stellt uns vor großen Herausforderungen, auch den Journalismus. Wie berichtet man am besten und am konstruktivsten über die Klimakrise? Das ist eine wichtige Frage für den Journalismus. Das österreichische Projekt KlimareporterInnen schreibt dazu auf seiner Internetseite: Konstruktiver Klimajournalismus beschäftigt sich nicht nur mit der fortschreitenden Klimakrise und ihren Folgen, sondern auch mit möglichen Lösungen. Konkrete Handlungsoptionen werden aufgezeigt und auch eingeordnet. Ja, Ina, wie konstruktiv ist denn aktuell der Klimajournalismus in Deutschland?
Also so generell kann ich das gar nicht sagen, weil ich dazu keine Statistik oder Studie gemacht habe. Das wäre aber eine gute Anregung, dazu mal tatsächlich eine veritable Studie durchzuführen. Was man so mitkriegt, könnte es durchaus viel mehr konstruktiv sein. Aber ich möchte gleich auch nochmal ergänzen, es fehlt dieses Genre als eigene Seite sozusagen oder als eigenes Ressort, wirklich mit eigenen Sendungen. Früher gab es viele Sendungen zum Umweltthema, also viele Umweltsendungen in der ARD, im ZDF. Das wurde in den 90er Jahren sehr stark zurückgefahren und abgeschafft. Dann gibt es fast gar nichts mehr. ZDF noch das Planet E, also ich rede jetzt von den Hauptprogrammen. Das ist in nischige Bereiche verschwunden und ist jetzt überall irgendwo vorhanden. Und das sind eben, wie von den Klimareportern genannt, auf sehr, sehr viele Ressorts verteilt. Aber gebündelt wäre das wichtig und da auch mit sehr viel Kernkompetenz. Und bei dem konstruktiven Teil sollte meiner Meinung nach auch immer das Problem benannt sein. Also wir haben hier ein Problem, durchaus. Was sind die Ursachen des Problems und was kann die Lösung sein? Und das ist sehr, sehr vielfältig. Das ist für global für das Klima interessant, aber auch Mikroklimata. Also Klima ist ja ein Begriff, der ein Wetterphänomen beschreibt, auf einen Raum beschränkt, auf einen geografischen Raum beschränkt, über eine Zeit hinweg. Und dann gibt es noch Mikroklimata. Also da vermischt sich sehr viel und da könnte das viel, viel konkreter und auch greifbarer für die Menschen sein, die sich davon dann auch mitreißen lassen, um etwas zu tun.
Ja, du hast auch gerade schon die Ursachen angesprochen und du sagst ja selber, dass in der öffentlichen Diskussion eben in den Medien nicht vielfältig genug über die Ursachen gesprochen wird, also über die Ursachen der Klimakrise. Insbesondere Themen wie Biodiversität und Arten- und Umweltschutz sollten mehr in den Fokus genommen werden. Warum ist das wichtig und auch ja wichtig für einen guten Klimajournalismus?
Also ich fange es mal an mit der Photosyntheseformel. Die können viele schon gar nicht, die über Klima berichten oder sich immer bei den Aktivisten vor allen Dingen auch, da wünsche ich mir auch, dass sie mehr irgendwie Kompetenz suchen, da um es etwas gezielter ihre Forderungen auszuformulieren. Nicht in allen Bereichen ist es unberechtigt, aber manchmal die Aktion, da kann man nur noch den Kopf schütteln. Also die Pflanzen sind unsere Helfer beim CO2, sie mit der Photosynthese, also das ist das CO2, das direkt verarbeitet wird von den Pflanzen mithilfe von Licht und Wasser zu einem Zuckermolekül, das sich dann in Stärke auch ausbreitet und da gelagert wird. Also Pflanzen sind CO2-Speicher. Und das wird oft negiert und ich habe da schon Berichte gelesen oder gehört, wo CO2 als Ewigkeitschemikalie bezeichnet wird, also völligen Unfug. Dann gibt es in den Schulen, den kennen auch viele schon nicht mehr, den Priestley-Versuch, wo mit einer Maus, einer Kerze, ein Priestley im 18. Jahrhundert Versuche durchgeführt hat, um herauszufinden, dass eben Säugetiere etwas ausatmen, was Pflanzen einatmen. Und dann hat er noch praktisch die fossilen Energien hinzugebracht mit einer Kerze. Und auch das konnten die Pflanzen noch zusätzlich kompensieren. Dass wir viel zu viel fossile Energien verbrauchen und eine Umstellung brauchen, das steht außer Rede. Aber es trotzdem kann nicht alles darauf reduziert werden. Biodiversität bedeutet Pflanzen, bedeutet Wälder, bedeutet ein intaktes Ökosystem, das wie ein Organ funktioniert und tatsächlich auch direkt auf das Klima Einfluss nimmt. Durch Verdunstungskälte zum Beispiel, das Mikroklima, das sich dann auch globaler auswirken kann, plus auch auf Wetterphänomene. Ein gesunder Wald, vor allen Dingen die Regenwälder, vaporieren Kleinteile wie Spuren von Pilzen und vielem mehr, die wiederum auf die Wolken einwirken und Regen auslösen können. Das ist alles lange erforscht und bewiesen. Und durch die Verdunstungskälte wird es noch mal kühler, außer durch den Schatten. Geh mal von einer Freifläche im Sommer bei, sage ich mal, 40 Grad im Schatten von der Sonne in den Wald hinein. Da merkst du schon einen ziemlichen Temperaturunterschied. Das ist jetzt immer nur ein ganz einfaches Beispiel. Und dieser Wald funktioniert halt nur, wenn alle Lebewesen dabei sind, diesen Wald funktionieren zu machen. Das ist ein dynamischer Prozess. Da sind viele Tiere beteiligt, Pflanzen beteiligt, Pilze beteiligt und Mikroorganismen. Und nur wenn das System intakt ist, dann funktioniert es.
Genau, du hast gerade gesagt, viele Tiere sind beteiligt. Also da findet ja auch eine Interaktion statt. Ne? Die Tiere sind aufeinander angewiesen, die Pflanzen sind aufeinander angewiesen, rechte Tier-Pflanzen-Interaktion. Du hast eingangs ja auch gesagt, und ich hatte dich ja auch so vorgestellt, dass du dich schon lange für den Artenschutz auch engagierst in Costa Rica, wo du ja auch teilweise lebst. Wie erlebst du das dort mitten? Also sind Arten verschwunden? Ich glaube, du hast schon mal erzählt gehabt im anderen Kontext, dass Frösche verschwunden sind, tatsächlich auch eine Art.
Ja, also ich habe das ja in meinem neuen Buch auch beschrieben, wie ich diesen Wandel über die Jahrzehnte hin begleitet habe, mitgestaltet habe, auch und beobachte und dokumentiert habe. Als ich das erste Mal 1987 nach Costa Rica gekommen bin, da haben wir sehr heftig über den Klimawandel gesprochen und diskutiert und dass dringend etwas unternommen werden muss, stärker. Natürlich kamen da die fossilen Energien auch zur Sprache. Es war auch noch gleichzeitig Ölkrise. Dann das 3-Liter-Auto war schon mal auch ein guter Ansatz in der Hinsicht. Wir hatten sonntags autofrei. Das war auch gut. Also da hat keiner ein Problem gehabt. Das war ganz spannend, was wir da auch in den Umweltbewegungen erreicht haben mit ganz gezielten Forderungen. Die waren natürlich auch immer in Interaktion mit irgendwelchen wirtschaftlichen Krisen und wann was aufgenommen wurde. In Costa Rica war in dieser Zeit das auch schon ein großes Thema. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also 1948 hat Costa Rica das Militär abgeschafft und den Etat, den sie eben vorher für das Militär ausgegeben haben, komplett in Bildung gesteckt. Und es war auch so ein Generationswechsel. Es sind viele in dieser Zeit, in den 80er Jahren, haben in Costa Rica praktisch von ihren Eltern Betriebe übernommen und so weiter und waren sehr gut gebildet in dem Zusammenhang. Da wurde ja viel berichtet, auch in Costa Rica, damit große Pressefreiheit auch, der Amazonas. Heute ist es viel schlimmer mit dem Amazonas als damals. Aber damals wurde viel mehr darüber berichtet, auch über Lösungen, über Ursachen und wie man damit umgeht. Und in Costa Rica wurden viele Maßnahmen ergriffen, vom Waldschutz, von Pufferzonen, von Biokorridoren. Und da ist das Ergebnis jetzt zu sehen. Und damals eben diese Frösche, es waren die Goldkröten von Monteverde. Ich habe sie noch gesehen, und zwar bei meinem ersten Mal. Danach nie wieder, sind genau in dieser Zeit ausgestorben. Und das war es wie, also wie ein Gift, also wie ein Geschenk, dass ich diese Frösche noch sehen konnte. Und das war auch eines der Gründe unter vielen anderen, wie in Costa Rica mit der Natur umgeht, dieses Phänomen, mich stärker dafür zu engagieren, mich diese Probleme zu kommunizieren und Lösungen zu kommunizieren, weshalb ich dann in den Journalismus gegangen bin nach meiner Promotion.
Ja, obwohl die Klimakrise unsere Lebensgrundlagen akut bedroht, ist sie in den Medien nur ein Thema unter vielen, wie das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland resümiert. Warum hat das Thema Klimawandel in den Medien keinen so renommierten und festen Platz, Ina?
Das ist eine sehr gute Frage, Nadine. Das würde ich gerne auch beantworten. Aber das kann ich nicht. Ich kann an dieser Stelle auch nur spekulieren, dass also dieser Verein Klima vor Acht macht sich ja seit Jahren stark dafür, bietet allerdings auf der anderen Seite auch nur im Eigeninteresse eigenes Format an. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil genau das ist das generelle Problem des Lobbyismus, den ich dafür als Ursache sehe. Wie gesagt, ist alles Spekulation, dass es eben nicht im Interesse ist von vielen Lobbygruppen, die einen wahnsinnigen Einfluss haben auf unsere Meinung, und das sind meistens die großen Tech-Unternehmen, dass diese Vielfalt und Bestimmtes auch kritisch hinterfragt wird. Ich möchte hier mal an der Stelle sagen, der Fußabdruck, der ökologische Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck von KI und diesen ganzen Plattformen und diesen Social Media, also eine Stunde TikTok ist so ein großer CO2-Abdruck wie 300 Kilometern mit einem Kleinwagen zu fahren. Das hat, ich glaube, Cambridge University herausgefunden und dazu eben noch einige weitere Studien. Die Rechenzentren in Frankfurt verbrauchen so viel Strom, so viel Energie wie die ganze Bevölkerung der Stadt. Und eben mit entsprechendem CO2-Fußabdruck. Darüber wird wenig berichtet. Und vielleicht ist das ein Grund, weil es gegen die Interessen von den Großunternehmen, also ich rede von den Supergroßunternehmen, die in den letzten Jahren ja auch am meisten profitiert haben. Ja, also der Reichtum von den großen Tech-Unternehmen hat extrem zugenommen in den letzten Jahren. Vor allen Dingen eben in den USA und aber auch China und noch ein, zwei andere. In Deutschland nicht, nur SAP, aber es war dann auch wieder das Tech-Unternehmen. Normalerweise haben wir früher im Journalismus immer gesagt, follow the money. Ja, das habe ich aber weder bei Corona gesehen noch bei Klimajournalismus gar nicht, ja, in diesen Bereichen. Und da gibt es auch sehr, sehr, also gar nicht, stimmt nicht. Das sind kleine Magazine, die sich damit dann auch immer beschäftigen und ganz gut Zusammenhänge aufzeigen. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich diese Beispiele aufzähle, aber ich rede jetzt von Mainstream-Medien, von den Hauptmedien, die wirklich große Verkaufszahlen haben oder öffentlich-rechtlich oder eben erst recht die privaten Sender. Das könnte etwas ein Grund dafür sein. Einen anderen kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das Thema ist sowas von relevant für unsere Zukunft und es betrifft eben nicht nur Stop Fossil, sondern es ist ein unglaublich vielfältiges Thema, das in alle unsere Lebensbereiche übrigens reinspielt, ne? Also von der Nahrung, von der Kleidung, von der Gesundheit in alle Bereiche.
Ja, also ich denke, eigentlich müsste doch, also so auch im Zuge der Vorbereitung der Klimawandel, die Klimakrise einen renommierten Platz haben, ne? Weil wie du gerade gesagt hast, es ist letzten Endes, also betrifft es uns alle, es ist in jedem oder fast jedem Lebensbereich ist spürbar. Und du hast gerade die Unternehmen angesprochen, da habe ich mich gefragt, ist vielleicht in Deutschland auch so eine ganz strikte Trennung zwischen Medien und also Wirtschaft nicht so gegeben? Also dass man sich doch so ein bisschen anpasst oder also du brauchst dich jetzt auch gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber das habe ich mich gerade gefragt, ja, ob die Medien dann doch irgendwie durch die Wirtschaft, durch die Politik ein bisschen auch beeinflusst werden.
Das natürlich auf jeden Fall. Also wir haben früher natürlich die Werbung gehabt, die heute gar nicht mehr so einen großen Einfluss hat, aber auch noch. Das heißt, dann, wenn die Großindustrie, die natürlich inzwischen viele Produkte hat, es ist ja nicht mal, hast ja nicht nur mal einen Bereich, ist ja der Uhrenhersteller, sag ich mal, der ist ja, wenn er vielleicht von einem Hedgefonds gekauft wurde, sind ganz viele andere Produkte dabei auch noch, die dann auch mit hineinspielen, dass darüber möglichst berichtet werden soll. Also das sind solche Sachen, wo wir wenig drüber erfahren. Aber der Einfluss entsteht auch durch die sozialen Medien. Das sind ja viele Redakteure, die dann auch verunsichert sind bei den Themen, die dann sofort diffamiert werden und gelabelt werden als Rechtsaußen, als Querdenker und sonst was. Und da gibt es, ist es schon auch gut organisiert. Und das, da ist eine große Unsicherheit dann auch in den Redaktionen vorhanden. Da müsste sich strukturell was ändern. Und Anzeigen gehen wahnsinnig schnell. Also dass die Plattformen einfach viel mehr mit einbezogen werden, reguliert werden, sonst wird es schwierig. Das war immer mit neuen Medien so, dass wir durch ein Dunkelzeitalter sozusagen gegangen sind, das ausgenutzt wurde von den Mächtigen zunächst, weil die haben die Kraft dazu. Das ist ganz einfach, die dann eben auch Posts nach unten zu spielen, die dann kaum mehr zu sehen sind oder bestimmte Themen über Algorithmen so prominent in den Vordergrund zu spielen, dass es dann natürlich in die Nachrichten hineinkommt. Also da ist also diese Lobbyorganisation, das musste anders, politisch anders reguliert werden. Also ich nehme da wirklich dann die Medien an der Stelle ein bisschen zurück. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, wem gehört die Meinung, ja? Mhm. Wo gehören diese Medien dazu? Was sind die Mutterunternehmen oder was haben sie noch für Tochterunternehmen? Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das relativ klar. Aber da muss ich auch schauen, mit welchen großen Produktionsfirmen arbeiten die zusammen und welche Kunden haben diese großen Produktionsfirmen sonst noch? Geht es da in eine Richtung? Also da gibt es viele Bereiche, wo man aufpassen muss und natürlich mit Kernkompetenz kann ich das ganz gut analysieren.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Wie kann denn regelmäßiger, konstruktiver Klimajournalismus, also Klimaberichterstattung erfolgen und beispielsweise auch im Radio? Also welche Rolle kann das Radio dabei spielen?
Also ich muss mal sagen, das Radio spielt schon eine ganz große Rolle, weil es ist das Medium mit dem geringsten CO2-Fußabdruck. Ja, also das ist das klimafreundlichste Medium überhaupt. Und das kann auch gar nicht oft genug betont werden, auch wenn ein Abgesang auf das Radio schon längst stattgefunden hat. Aber ich singe gerne ein Loblied auf das Radio. Und natürlich dann strukturell braucht es meiner Meinung nach nicht eine wirklichen einen Klimaslot oder so, sondern es muss Klima und Umwelt auf jeden Fall ganz rein sein, Klima und Wissenschaft. Und dann die Themen beleuchtet werden, auch in einer ganz, ganz großen Palette. Und um die Menschen zu erreichen, finde ich es an der Stelle auch immer wichtig, den Bezug herzustellen zu meinem Alltag. Und der ist überall da. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, mit der Kleidung, mit der Nahrung, mit der Medizin natürlich, aber auch mit unseren Finanzen. Ja, also ganz abgesehen von den Hedgefonds, wo ich das etwas angerissen habe, nur aber ganz konkret. Gold nimmt wahnsinnig an Wert zu. Gold ist mitverantwortlich für die Zerstörung des Amazonas. Das hat ein gigantisches Ausmaß angenommen. Je höher der Goldwert, desto schlimmer wird es. Und das ist ja nicht nur am Amazonas. Bitcoins, was das Schürfen von Bitcoins für einen CO2-Fußabdruck hinterlässt und für welche dunklen Strukturen es sonst noch genutzt wird, ist natürlich auch alles andere als klimafreundlich, weil es soll ja oft in eine Schattenwirtschaft hineinfließen, sprich Drogenkartelle und ähnliches. Auch da gibt es einen großen ökologischen Fußabdruck für diese ganzen Drogenmafia, Transporte und so weiter. Anbau, Regenwald wird abgeholzt in der Mitte des Dschungels, wo niemand hinkommt und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die an der Stelle hineinspielen und die in einer festen Sendung einen Platz haben sollten. Man kann sie Gaia nennen, man kann sie wie auch immer nennen und immer die Menschen ansprechen hier in ihrem Umfeld, dann begreifen sie das auch. Und auch die Gesundheit mit hineinnehmen, ist ein ganz wichtiger Faktor auch, der mit dem Klimathema zu tun hat.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, also wie man Menschen auch sensibilisieren kann für die Klimakrise, für die Themen auch allgemein. Klimawandel betrifft mich nicht. Diese Einstellung haben immer noch viele Menschen, leider, wie ich finde. Ina, wie kann man und sollte man denn Klimajournalismus gestalten oder wie sollte Klimajournalismus auch gestaltet sein, um Menschen eben für das Thema zu sensibilisieren und das Bewusstsein für die Klimakrise zu schärfen, also auch lösungsorientiertes Denken zu fördern?
Das eine ist, dass eine neue Sendung dafür geschaffen wird, mhm, in einem prominenten Sendeplatz. Aber das muss vielfältig sein, das muss neugierig machen sein und es darf nicht so reduziert sein, auf ja in die Lebensfreude zu nehmen, ja, also es muss auch Spaß machen, also da müssen positive Aspekte mit hinein, wie ich Lösungen schaffe, aber auch wie ich positiv in einem gelösten Raum mich bewege. Da bringe ich gerne eben meine Costa Rica Beispiele an. Da wurde in den letzten Jahrzehnten sehr sehr viel bewirkt und diese Veränderung wird sehr sehr positiv von der Bevölkerung aufgenommen. Und die erleben das und genießen das, ob ich in den Wald gehe oder einen sauberen Fluss habe. Also es sind ja viele Klimaaspekte, die in den Umweltaspekt, der übrigens viel zu sehr vernachlässigt wird. Die Menschen werden erkranken immer früher an Krebs und allem Möglichen. Da geht es nur um Frühdiagnostik, die mehr von der Politik gefordert wird, aber nicht um die Erforschung von kanzerogenen Stoffen, so krebsauslösenden Substanzen. Ein Beispiel dazu, die polyfluorierten Acrylsubstanzen, PFAS genannt, sind fatal, toxisch und haben einen großen Einfluss aufs Klima. Sie wirken 22.000 Mal stärker auf die Klimaerwärmung als CO2 und die sind eine Ewigkeitschemikalie. Das sind also polyfluorierte. Früher hatten wir diese FCKWs, die waren genauso schlimm, genauso kanzerogen, genauso schlecht fürs Klima und haben das Ozonloch vergrößert. Das tun diese PFAS ganz genauso. Und in der Schweiz wurde festgestellt, dass die ganzen Böden schon damit verseucht sind, weil kaum etwas ohne die PFAS auskommt. Wir haben in den 80er Jahren dafür sehr erfolgreich gesorgt durch unsere Sendung, durch Umweltjournalismus, der auch Klimajournalismus war, dass das auf den Prüfstein kam. Da waren natürlich auch sehr viele Aktivisten da, Vereine, Greenpeace oder was weiß ich wer, die sich damit beschäftigt haben und auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass dieses FCKW aus Geräten raus muss, dass eben überhaupt diese Halogene verstärkt aus der Chemie raus müssen. Das hat ganz gut funktioniert. Es gab viele Verbote in der Zeit und die Geräte haben trotzdem funktioniert. Das ist immer der Aufschrei aus der Industrie ganz gut. Wenn das verboten wird, dann funktioniert es nicht mehr. Das war bei den Phosphaten ähnlich. Der Bodensee war völlig eutrophiert. Wenn wir ihn heute ansehen, da ist ja so klar, dass manche sagen, ja, da können die Fische nicht gescheit wachsen, der ist zu klar. Gibt es schon auch solche Phänomene, das glaube ich jetzt beim Bodensee weniger, aber das sind Faktoren, die zusammenfließen. Also die Umwelt, die konkret einen Einfluss hat, also auf die Menschen, auf die Gesundheit der Menschen, auf die Ökosysteme und die wiederum einen Einfluss aufs Klima haben. Und diese vielfältige Berichterstattung fehlt uns völlig und das fordere ich, dass das viel stärker kommt. Und dann sehen die Menschen auch, wie es sie betrifft. Ja, also einen verschmutzten Bodensee, das sah aus wie ein grüner Teppich über den ganzen Bodensee. Ich habe mal einen Film über die Meere gemacht, Meeresschutz, und habe dann eben begonnen an den Flüssen und an den Seen. Das Meer beginnt hier. Das fließt ja alles dann am Ende ins Meer. Wir können uns auch noch erinnern, als Töpfer, der damalige Umweltminister, dann in den Rhein gesprungen ist, dass er wieder so sauber ist, dass man drin schwimmen kann. Ganz, ganz großen Aspekt. Das fließt alles ins Meer. Wenn ich da ganz, ganz viele Gifte drin habe, dann zerstört es eben das Ökosystem im Meer. Und das Meer ist die größte Klimapumpe. Nimmt am meisten CO2 auf von allen, sag ich mal, Organismen der Erde, wenn ich das Meer als Organismus betrachte. Und so sehe ich, wie das dann zusammenhängt und am Ende wieder aufs Klima auswirkt. Diese Aspekte kann man nicht in 2,30 oder 1,30 erzählen, erklären und die Menschen dabei auch abholen. Je nach Thema gehe ich dann dahin, wo es jeden Menschen betrifft. Beim Meeresthema kann ich gerne auch mal an die Strände gehen, wie es natürlich ein persönliches, dass ich den Wohlfühlaspekt nehme. Ich möchte auch lieber an einem Strand sein, der sauber ist, wo ich im Meer baden gehen kann und kann dann etwas tiefer in das Klimathema eintauchen und wie die Lösung sein könnte, wo das herkommt, dass diese Verschmutzung da ist, ob das bestimmte Industrien sind. Damals hat man eben bei den Waschmitteln, haben die Waschmittelhersteller gesagt, ohne Phosphat, da wäscht das Waschpulver nicht mehr ordentlich, was natürlich auch alles gelöst wurde. Das ist immer so. Und diese konkreten Beispiele, die fehlen völlig in der Berichterstattung. Es ist sehr, sehr, sehr einseitig, dass es immer nur um Stop Fossil geht, dass die Leute irgendwie einfach sagen, das ist mir zu viel, mir ist das jetzt alles egal. Und ich glaube, wenn man sie mir bei diesen kleinen Dingen abholt, die in so viele Bereiche des Alltags hineingehen und auch gerade den gesundheitlichen Aspekt mit hineinfließen lässt, dann werden sie stärker abgeholt. Und dann gibt es manchmal Konflikte. Zum Beispiel diese fast, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, die sind fast überall nämlich drin in unseren nachhaltigen Energien. Windräder brauchen Fass. Da wird nicht drüber gesprochen. Und das wirkt sehr stark aufs Klima aus. Wärmepumpen brauchen Fass. Da gibt es schon Forderungen, da gibt es manche, die sind aber noch teurer mit Propangas. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und darüber muss auch berichtet werden, auch wenn die Lobbyorganisationen es gerne herunterspielen. Da gibt es zum Beispiel auch ein Thema, das die Überbevölkerung betrifft. Selbstverständlich wirkt sich das auch aufs Klima aus. Da gibt es angebliche Faktenfuchse, die sagen, das wäre rechte Polemik. Nein, das stimmt nicht. Also das muss ich schon auch mit reinnehmen. Das ist schon beim Bericht vom Club of Rome als Oberstes vermerkt. Also jeder Mensch stößt im Jahr 168 Kilogramm CO2 aus und damit ist überhaupt nicht eingerechnet die Nahrung, die Kleidung und so weiter. Das ist natürlich in den Industrienationen viel, viel intensiver als in den ärmeren Ländern, den südlichen Ländern. Aber es ist ein Faktor, den kann ich nicht ausblenden. Und wenn sich dann darauf hinweisen, das ist deren Kultur, dass sie 10 Kinder bekommen, sage ich, bitteschön. In allen Ländern, wo Frauen die gleichen Chancen haben, die gleichen Bildungschancen haben und nicht unterdrückt werden, da gibt es sehr, sehr wenige, die 10 Kinder haben möchten. Und in all den Ländern, wo sie gleichberechtigt sind, gibt es diese krassen Bevölkerungswachstum nicht. Also wir brauchen mehr Gleichberechtigung für die Frauen, mehr Frauenschutz. Das hat dann auch was damit zu tun. Also ein sehr weit gefasstes Thema.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, was du ja auch gesagt hast und auch aufgezeigt hast heute in der Sendung, dass da so viele unterschiedliche Bereiche mit reinspielen, auch wie du gerade sagtest, mit der Gleichberechtigung der Frau. Und ich glaube auch, also ich frage mich immer, warum interessiert das die Menschen nicht so, ne? Wenn man da mal mit um die Ecke kommt, Klimakrise, so, ach nee, jetzt entweder nicht schon wieder oder nee, betrifft mich nicht, wie ich auch eingangs gesagt hatte. Ich glaube auch, dass sich da was verändern würde. Aber ich glaube auch, dass die Menschen ein Stück weit weniger bequem sein sollten, weil man muss ja dann sich auch an die eigene Nase fassen und sagen, okay, ich ändere was. Ist das auch ein wichtiger Punkt?
Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, damit spielen Lobbyisten und Politik auch sehr. Das heißt, sie geben die einfache Lösung vor. Stop Fossil oder alles auf eben die digital und erneuerbare Energien, dann wird alles gut. Das ist ein ganz klassisches psychologischer Trick, mit dem gearbeitet wird, von dem eben viele Industrien dann auch profitieren, der implantiert wird auch in die Medien hinein, denn so einfach ist es nicht. Und diese einfachen Lösungen, das mögen die Menschen sehr gerne, das entspricht dem Naturell der Menschen, dass sie eine einfache Lösung haben möchten. Das hat man bei Corona auch gemacht, dass eben stillhalten, bis der Impfstoff kommt, dann wird alles gut. Also das ist immer dieses Narrativ, gibt den Menschen ein ganz, ganz einfaches Narrativ und dann folgen sie dir einfacher. Und die Gegenseite dann, was alles subsumiert wurde unter den Querdenkern, da waren auch einige dabei, die sehr berechtigte Kritik geübt haben. Aber dieses andere Narrativ war, oh, es gibt gar kein Corona, das ist alles nur erfunden. Also das heißt, auf beiden Seiten wurden einfache Narrative erfunden, die bestimmten Gruppen in die Hände spielen. Und das ist so das generelle Problem, weil der Mensch neigt ein bisschen zur Trägheit und zur Bequemlichkeit. Und das war auch in vielen Bereichen, auch damals schon mit dem Zertifizieren und den Labels. Das hat dazu geführt, dass die Menschen gedacht, ach, da gucke ich, da ist ein Label und kann ich mich in dem Wohlfühlgefühl, ich habe was Gutes getan. Im Prinzip ist es eine gute Idee, aber Kontrolle ist an vielen Stellen besser. Was passiert ist, es wurden mit so vielen Zertifikaten und Labeln Unfug getrieben. Es sind dann ganz mafiotische Strukturen entstanden. Und das ist das gleiche mit dem dualen System, wo dann auch, ich glaube, es war auch Töpfer gewesen, mit vielen Medaillen ausgezeichnet wurde oder Preisen ausgezeichnet wurde. Aber es hat dazu geführt, hat sich die Industrie auch gut ausgedacht, dass wir viel, viel mehr Plastik produzieren. Also keine einfachen Lösungen, sondern vielfältig auch mal an der eigenen Nase greifen.
Ja, schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz zu Ende. Ich frage mich natürlich, Ina, wir haben jetzt ganz, ganz viel gehört, du hast ganz, ganz viele wichtige Punkte aufgezeigt. Was wünschst du dir denn für den Klimajournalismus der Zukunft?
Ich wünsche mir Ressorts wieder und Sendungen zum Thema, die eben, wie ich ja schon mal erwähnt habe, weiter gefasst sind als nur über fossile Energien. Wir müssten es Klima und Umwelt nennen, die Ressource vielleicht, und darin die Wissenschaftler, die zusätzlich als Journalistinnen und Journalisten ausgebildet sind, ausgewogene Berichterstattung, dass ich Wissenschaftler auf der einen Seite und Kritiker dieser Wissenschaft, dass ich dann auch in den Sendungen diesen Dialog entfache, vor allen Dingen auch in Talkshows, das hineintrage, immer sehr unterschiedliche Meinungen hineinbringe und dann, dass ich kompetente Journalistinnen und Journalisten habe, die den Wissenschaftlern auch mal sehr genau auf die Finger klopfen können, hinterfragen können, weil da gibt es ja auch viele, die sehr überzeugt sind von ihren Forschungen, aber auch, gib mir das Ergebnis, ich mache dir die Studie dazu.
Ja, dann hoffen wir mal, dass in 2025 sich da was verändern wird, dass mehr Klimajournalismus auch ja in die Medien kommt, beziehungsweise auch einen Platz findet. Ja, Ina, ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir, Nadine, für diese wichtige Sendung und für die wichtigen Fragen.
Ja, sehr, sehr gerne. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.